Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
Ja, dann hallo und herzlich willkommen beim Dezember Antifa-Café. Heute zum Thema, wenn Antisemitismus nicht nur von rechts kommt, antiautoritäre Perspektiven auf linken Antisemitismus. Es freut mich, dass ich euch heute durch den Abend begleiten kann mit einem tollen Podium und möchte die Gelegenheit nutzen, einerseits mich bei euch allen zu bedanken, dass ihr heute hierher gekommen seid, aber auch bei Unterpalmen, die nämlich heute hier sind, um die Veranstaltung aufzunehmen und einen Podcast draus machen. Das heißt, auch euch zur Information, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und insbesondere in der Fragenrunde könnt ihr dann immer sagen, ob ihr wollt, dass eure Stimme da auch irgendwie aufscheint oder ob ihr das gar nicht wollt. So viel mal vorweg. Ich habe noch ein paar andere Ankündigungen zu machen, bevor ich meine Podiumsgäste heute hier vorstellen darf. Und zwar möchte ich einerseits eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir im Zuge dieser Podiumsdiskussion vermutlich auch über antisemitische Gewalt sowie vergeschlechtlichte Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen sprechen werden. Das heißt körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Femizide. Und diese Inhalte machen ja nicht nur traurig und wütend, sondern können für manche Menschen auch belastend und traumatisch sein. Und in diesem Sinne finden wir es wichtig, alle Anwesenden darauf vorzubereiten, dass sie gut auf sich selbst und andere schauen können und ihre Grenzen und Gefühle sowie auch andere Personen gut im Blick haben. Und es ist natürlich jederzeit möglich, den Raum zu verlassen und sich auch Unterstützung zu suchen. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite ist, dass wir uns eine respektvolle Diskussion wünschen in Bezug auf das wichtige Thema Antisemitismus. Ist es uns eben wichtig, ein respektvolles Diskussionsklima zu schaffen. Und das bedeutet, dass es uns am Podium, aber auch der Veranstaltenden wichtig ist, sich mit Wertschätzung, Sensibilität und Respekt in der Diskussion zu begegnen und destruktive und diskriminierende Äußerungen, sei es jetzt rassistischer, sexistischer oder antisemitischer Natur, zu unterlassen. Weil wir hier nämlich auch einen Raum schaffen wollen, in dem konstruktive Debatten geführt werden können und insbesondere Betroffenen von Antisemitismus ein sicherer Ort ermöglicht wird, wo ihre Erfahrungen nicht in Frage gestellt und antisemitische Denkmuster nicht reproduziert werden. So viel mal vorweg. Ich möchte die heutige Veranstaltung damit einleiten, einen kurzen Ausschnitt aus der Broschüre vorzulesen. Am Beginn der Broschüre und auch dem Ankündigungstext für die heutige Veranstaltung heißt es, Zitat, die Debatte rund um Antisemitismus in der Linken ist im deutschsprachigen Raum und somit auch in Österreich keine neue, sondern es wird seit vielen Jahrzehnten in unterschiedlichen Kontexten geführt. Vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit des Landes und der aktiven Beteiligung der österreichischen Bevölkerung am nationalsozialistischen Vernichtungsapparat verlaufen entsprechende Diskussionen oft kontroversieller als andernorts. Gerade im Nachgang des antisemitischen Massakers der Hamas mit mindestens 1200 Toten und der darauf folgenden Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts mit bereits tausenden Toten häufen sich antisemitisch motivierte Vorfälle und Demonstrationen. Der Mord an hunderten ZivilistInnen, die Vergewaltigung von Frauen, das Massakrieren ganzer Kibbuzim und Dörfer wurde von Linken legitimiert oder sogar bejubelt und zelebriert. Einmal mehr waren es nur wenige antifaschistische und emanzipatorische Gruppen, die sich deutlich gegen jeden Antisemitismus und Islamismus positionierten. Bereits Monate vor dem terroristischen Attentat haben uns verschiedene Vorfälle, vor allem in Wien, dazu veranlasst, ein Positionspapier zu verfassen, da wir einerseits die längst ausstehende Debatte für dringend notwendig erachten. Andererseits glauben wir, dass die mangelnde Auseinandersetzung auch zu großem Unwissen geführt hat und es daher an eindeutigen Positionierungen fehlt. Damit wollten wir danach fragen, woher die mangelnde Bereitschaft einer postnarzisstischen Linken kommt, Antisemitismus zu bekämpfen und dazu beizutragen, dass das Thema Antisemitismus in der Linken wieder auf die politische Agenda der radikalen Linken rückt. Zitat Ende. Heute wollen wir das Thema eben auf die Agenda rücken und freuen uns, dass nicht nur das Positionspapier präsentiert wird. Einige von euch haben ja wahrscheinlich auch schon ein Exemplar erhalten. Für die, die noch keins haben, hier vorne liegen noch jede Menge, die ihr euch im Anschluss holen könnt. Aber eben, wir präsentieren das Positionspapier heute nicht nur, sondern dürfen es auch mit gleich drei ExpertInnen sowie einem Vertreter der Gruppe diskutieren. Und bevor wir mehr darüber erfahren, wie es zu diesem Positionspapier gekommen ist, welche zentralen Themen verhandelt werden, welche Funktionen Antisemitismus auch in der Linken erfüllt und was den aktuellen Erscheinungsformen auch über die Linke hinaus entgegengestellt werden kann, freue ich mich sehr, die heutigen TeilnehmerInnen vorstellen zu können. Neben mir sitzt Isolde Vogel. Sie ist Historikerin und forscht zu Antisemitismus sowie Geschichte und Ideologie des Nationalsozialismus und der völkischen Bewegung. Außerdem engagiert sie sich seit Jahren gegen Antisemitismus, völkisches und rechtsextremes Gedankengut und Antifeminismus, unter anderem als Co-Präsidentin der Ligue Internationale contre le Racisme et Antisemitisme, kurz LICRA Österreich. Aktuell verfasst sie zudem ihre Dissertation zum Thema Impfablehnung und Antisemitismus im völkischen Denken. Schön, dass du da bist, Isolde. Neben Isolde sitzt Viktoria Borochow. Sie ist Vizepräsidentin der Europäischen Jüdischen Studierendenunion, ehemalige Präsidentin der Jüdischen Österreichischen HochschülerInnen und Studentin der Judaistik. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Antisemitismus, dem Nahostkonflikt und jüdischem Leben in Österreich. Und in ihrer Amtszeit hat sie abermals auf Antisemitismus in der Linken hingewiesen, auf antisemitische Codes aller Art aufmerksam gemacht und bestmöglich verständnisvoll aufgearbeitet. Als ehemalige Chefin von Dienst bei Notnik, der Zeitschrift der JÖ, hat sie, kleine Werbeeinschaltung, hat sie mit der Redaktion ein Sprachrohr für jüdische Studierende nach 20 Jahren wieder aufleben lassen. Und außerdem gibt es aktuell gerade eine Sonderausgabe zu Israel beziehungsweise zum 7. Oktober, die auch auf der Homepage runtergeladen werden kann. Und ein paar Exemplare finden sich auch hier vor Ort. Neben Viktoria sitzt Hanna Grabenberger. Sie ist Pädagogin und promoviert in der Erziehungswissenschaft. Sie ist in der Antisemitismus- und rassismuskritischen Bildungsarbeit tätig und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, kurz FIPO. Und ihre Arbeitsschwerpunkte liegen bei Bildung in der Postmigrationsgesellschaft, Antisemitismus und Rassismus, Religionen und Ideologien der Ungleichheit, Deutsch als Zweitsprache und Holocaust Education. Und weil ich es vorher vergessen habe, Viktoria, schön, dass du da bist und schön, dass du da bist, Hanna. Und last but not least haben wir hier noch Giovanni. Er ist Aktivist der Antifa AG, der Plattform Radikale Linke. Und kurz zum Ablauf. Ja, so einen tobenden Applaus bin ich nicht gewohnt, wenn ich moderiere. Insofern, Entschuldigung, dass ich drauf vergessen habe. Kurz zum Ablauf. Ich habe hier ein paar Fragen vorbereitet, die ich mit dem Podium diskutieren möchte. Wenn ihr irgendwelche Verständnisfragen habt, dann könnt ihr die gerne gleich stellen. Ansonsten würde ich euch bitten, Diskussionsfragen bis zum Ende zu merken und dann im offenen Teil des Gesprächs sozusagen zu stellen. Ja, Giovanni, ich möchte gleich mit dir anfangen. Kannst du ein bisschen was zum Hintergrund beziehungsweise zur Entstehungsgeschichte des Positionspapiers erzählen? Was hat euch dazu veranlasst, dieses Positionspapier zu schreiben? Wie aufreibend war der Prozess in der Gruppe und wie seid ihr damit umgegangen, dass eigentlich zeitgleich zu eurer Publikation sich die Ereignisse in Israel und Palästina überschlagen haben?
Einiges hast du ohnehin auch schon im kurzen Zitat aus unserer Einleitung genannt. Kurzum kann man, glaube ich, sagen, dass wir das Positionspapier aus der Notwendigkeit auch einer linken Antisemitismuskritik und auch einer Notwendigkeit der Kritik an linken Antisemitismus zusammen geschrieben haben. Die Idee ist schon deutlich älter, das hast du kurz genannt. Der Schreibprozess war auch bereits vor dem 7. Oktober dieses Jahres abgeschlossen. Das werden alle auch schon mitbekommen haben, die in die Broschüre schon einen Blick reingeworfen haben. Wir haben uns natürlich dann auch die Frage gestellt, wie jetzt damit umgehen, sind aber relativ schnell zum Schluss gekommen, die Broschüre in dieser Form trotzdem veröffentlichen zu wollen. Auch mit dem Gedanken, dass wir der Meinung sind, oder ich glaube es offensichtlich ist, dass Antisemitismus in der Linken oder generell Antisemitismus auch schon vor dem 7. Oktober ein weit verbreitetes Problem war, das sehr oft unthematisiert bleibt, auch weil daraus gewisse Konfliktlinien gerade in linken Gruppierungen entstehen und das sicher auch ein gewisses Weglaufen vor dieser Thematik manchmal gibt, um diese Konflikte nicht führen zu wollen. Dementsprechend sind wir zum Schluss gekommen, die Broschüre in dieser Form trotzdem veröffentlichen zu wollen, haben in der Einleitung nur einen kurzen Satz ergänzt, warum oder nochmal den 7. Oktober eingeordnet. De facto könnte man die Broschüre jetzt wahrscheinlich in zehnfacher Länge gleich nochmal schreiben, weil sich seit dem 7. Oktober auch in der Wiener Linken so viele Ereignisse, Vorfälle gehäuft haben, die in diese Kürze ganz sicher nicht passen würden. Ist vielleicht auch ein guter Anlass, das baldigst zu tun. Ein ganz konkreter Anlass, den wir gesehen haben und der gewissermaßen am Anfang unseres Schreibprozesses lag, war auch eine Demonstration. Damals kurz vor dem 1. Mai haben wir uns auch als Anlass genommen, am 1. Mai Antisemitismus in der Linken auch auf der Mai-Demo thematisieren zu wollen mit unserem Redebeitrag. Kurz vorher, ich glaube einige Tage vorher, haben die Identitären im 10. Bezirk zu einer Demonstration aufgerufen, die auch antifaschistische Gegenproteste ausgelöst hat. Und diese Gegenproteste wurden dann auch von BDS aufgesucht, von der Al-Janoub und anderen antisemitischen Gruppen. Vor Ort hat es zu einer gewissen Konfrontation, Auseinandersetzung geführt. Und leider mussten wir feststellen, dass es für viele Personen in keinster Weise klar war, dass man mit Gruppen wie BDS, mit der Al-Janoub und anderen antisemitischen Gruppen zusammen, dass unsere Positionen mit diesen Gruppen unvereinbar sind und wir keinen antifaschistischen Gegenprotest mit solchen Gruppen gemeinsam führen wollen. Das war der ganz konkrete Anlass. In der Gruppe, der Schreibprozess, da kann ich jetzt keine irgendwie kontroversen Dinge oder so weiter zum Besten bringen. Das war eigentlich ein kollektiver Schreibprozess. Wir haben viele Diskussionen geführt, die aber nicht besonders kontrovers waren, weil wir da doch einen relativ großen Konsens in der Gruppe haben. Und die ersten Reaktionen, die Reaktionen, die wir direkt auf die Broschüre, auf die gedruckte Version bekommen haben, waren eigentlich durchwegs positiv. Ansonsten sind seit dem 7. Oktober, Social Media und so weiter betrifft, wie von vielen anderen Gruppen wahrscheinlich auch, die klare Positionierung seitdem führen, Kommentarspalten und Nachrichten, persönliche Nachrichten und so, auf jeden Fall explodiert und die fallen nicht besonders positiv aus, aber das ist jetzt auch keine Auseinandersetzung mit den Inhalten der Broschüre.
Ja, danke dafür. Schön, dass es zumindest in eurer Gruppe zu keinen Zerwürfnissen gekommen ist und vielleicht auch ein Appell hin und wieder auch auf Social Media, die positiven Dinge ein bisschen zu unterstreichen und auch mal nette Nachrichten zu schreiben. Mich würde interessieren an euch andere drei, wie und wann eure Auseinandersetzungen mit linken Antisemitismus, der ja tatsächlich auch eine lange Tradition hat, begonnen haben und was so eure ersten Gedanken waren, als ihr gehört habt, die Plattform Radikale Linke hat da ein Positionspapier verfasst, ob ihr da schon irgendwelche ersten Eindrücke oder Kritikpunkte habt oder vielleicht auch Lob, das ihr hier schon teilen wollt.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mit Antisemitismus befasse ich mich schon seit einigen Jahren, politisch, aber auch wissenschaftlich. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass es eine Broschüre geben soll. Insgesamt ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass sich Linke zu Antisemitismus überhaupt positionieren. Es wird ja sehr oft unter Rassismus und dann Rassismuskritik subsumiert. Sich aber dann gerade selbstkritisch mit dem sozusagen eigenen Antisemitismus in der Linken auseinanderzusetzen, ist was, was sich seit dem 7. Oktober sicherlich aufdrängt, aber insofern auch positiv, dass das schon vorher passiert ist, dass es hier im Sommer schon Initiativen gab und die Broschüre war ja eigentlich auch schon so gut wie fertig vor dem Oktober. Zugleich ist es natürlich schade, dass jetzt die ganz aktuellen Geschehnisse in Wien und in Europa und natürlich das Massaker der Hamas keinen großen Einfluss mehr nehmen konnten. Aber ja, die Analyse der Antisemitismuskritik ist davon ja nicht überholt worden. Tatsächlich habe ich die Broschüre natürlich im Vorfeld durchgearbeitet und gelesen und habe mir an ein paar Stellen schon gedacht, dass ich es schade finde, dass es nicht analytisch so sehr in die Tiefe geht, wie ich es mir gehofft hätte, auch um diese Standpunkte wirklich vermitteln zu können, sondern sehr viel mehr Positionierung enthält, was super wichtig ist, was auch also so innerhalb der Linken dann für Anschluss sorgen kann ja immer begrüßenswert ist. Was aber auch, und das muss man gerade beim Antisemitismus sagen, zu Missverständnissen führen kann und zu ja falschen Schlussfolgerungen sozusagen. Umso wichtiger, dass hier nochmal darüber gesprochen wird und dass wir das heute nochmal ausführlicher zum Thema machen. Genau, dann ich gebe an dich weiter.
Ich konnte es jetzt nicht so auf einen Moment oder auf ein Ereignis oder auf einen Tag oder sowas pinpointen. Ich glaube, es hat bei mir einfach angefangen im Rahmen meiner politischen Arbeit, im Rahmen der JÖ, als ich auf einmal in linkere Strukturen gekommen bin, dass mir dann aufgefallen ist, so, okay, Jüdinnen und Juden haben doch nicht überall Platz. Jüdinnen und Juden haben doch nicht überall in linken Spaces einen Safe Space, was eine extrem erschütternde und sehr traurige Wahrnehmung auf einmal war. Und zur Broschüre wollte ich sagen, dass ich das extrem, extrem cool finde, dass ihr das gemacht habt. Ich finde auch die Arbeit der Antifa, auch mit euren Real Talks auf Instagram, finde ich wirklich, wirklich super. Und zwar nicht nur ich, sondern auch meine ganze jüdische Bubble aus ganz Europa und weltweit sind sehr, sehr begeistert von der Arbeit der Antifa zu Antisemitismus, weil in deren Ländern einfach diese Arbeit so nicht existiert.
Danke auch von mir für die Einladung. Bei mir war es, glaube ich, so, dass ich das erste Mal Antisemitismus in der Linken als Problem wahrgenommen habe, als ich in einem Kollektiv aktiv war und wir haben uns mit anderen linken Gruppierungen die Räumlichkeiten geteilt und dann gab es eben einmal eine Veranstaltung, wo dann schon bewusst war, dass da viele antisemitische Aussagen schon im Vorhinein gekommen sind. Und da war eben dann die Debatte darum und das hat mich erst dazu geführt, mich näher damit auseinanderzusetzen. Dann gab es natürlich auch viele Diskussionen im Freundinnenkreis, auch in Bezug auf postkoloniale Konzepte und feministische Debatten, wo auch hier Leerstellen zu finden sind oder Antisemitismus eben nicht umfassend oder ausreichend gefasst wird. Ich finde das Positionspapier auch sehr wichtig und generell Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Problem und niemand, auch nicht Linke, sind davor gefeit, in antisemitische Denkmuster zu fallen. Und ich finde es sehr positiv, dass hier versucht wird, eben gegen vereinfachte Welterklärungen aufzutreten und auch selbst Kritik zu üben. Das, finde ich, ist auch sehr gut gelungen. Und was mir besonders gut gefällt, ist auch, dass in der Einleitung steht, dass es zu einer Debatte anregen soll und dass eben nicht von oben herab eine Weltsicht erklärt oder propagiert wird. Und gleichzeitig auch die Notwendigkeit der Solidarität mit Juden und Jüdinnen betont wird. Was mir noch aufgefallen ist und was, das hängt auch sicher mit dem Umfang der Broschüre zusammen, aber noch mehr interessiert hätte mich auch die historische Kontinuität des Antisemitismus Zum Beispiel Salzburg sagt, dass die heutige Form des Antisemitismus der Linken vor allem auf die antiimperialistischen Bewegungen der 70er und 80er Bewegung zurückzuführen ist und das bis heute nicht zur Genüge oder gar nicht aufgearbeitet wurde. Man kann aber auch noch viel weiter zurückgehen und zum Beispiel eben auch Frühsozialistinnen betrachten wie Fourier oder Bakunin, die ja eigentlich als Antisemiten zu gelten haben.
Ja, danke für eure ersten Eindrücke und auch ein paar Impulse, wo man weiterarbeiten kann oder zumindest weiter diskutieren. Es ist jetzt schon das Schlagwort gefallen, Antisemitismus als Subform von Rassismus zu betrachten. Und das passiert im aktuellen Konflikt jetzt meistens weniger, sondern Rassismus wird häufig gegen Antisemitismus ausgespielt und umgekehrt. Also gerade wenn man sich irgendwie so Nehammer und Konsortinnen ansieht, dann könnte man ja meinen, dass Antisemitismus ein Phänomen ist, das ausschließlich unter zugewanderten Menschen anzutreffen ist und so problematisiert die ÖVP und ähnliche Personen das eben auch ausschließlich bei migrantisierten Menschen und versucht das rassistisch zu instrumentalisieren und auch als Legitimation für Abschiebungen und Repressionen heranzuziehen, während vom autochthonen Antisemitismus eigentlich geschwiegen wird. Und in der Linken wiederum und insbesondere in feministischen Kreisen hört man dann auch immer wieder, dass Juden und Jüdinnen ja weiß seien und privilegiert. Und dadurch werden häufig auch die fatalen Konsequenzen antisemitischer Denkweisen verharmlost, relativiert oder sogar negiert und gegen den vermeintlich schwerwiegenderen Rassismus ausgespielt. Isolde, du hast dich ja viel damit beschäftigt. Kannst du Rassismus und Antisemitismus in aller Kürze nochmal voneinander abgrenzen und auch die Problematiken solcher Denkweisen erläutern? Und welche Möglichkeiten siehst du, so migrantisierten Antisemitismus nicht zu verharmlosen und trotzdem rassistisch motivierten Antisemitismus zu entlarven?
Mhm. Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, wie man Antisemitismus begreift oder wie man Antisemitismus versteht und dass es eben nicht eine Subform von Rassismus darstellt. Also Antisemitismus ist keine vorurteilsbehaftete Feindschaft gegen eine jüdische Gruppe, sondern Antisemitismus zeichnet sich ganz zentral dadurch aus, dass es einen welterklärenden Charakter hat. Also so eine Weltverschwörungsfantasie ist was dem Antisemitismus zugrunde liegt. Und darin ist er auch komplexitätsreduzierend. Es ist ein dualistisches Weltbild, also Antisemitismus kennt nur schwarz oder weiß, gut oder böse. In diesem Bild wird dann eben dieser bösen Seite, diesem Übel, das wird Jüdinnen und Juden zugerechnet oder in Jüdinnen und Juden projiziert. Das unterscheidet ihn vom Antisemitismus, weil darin Jüdinnen und Juden eine extreme Übermacht zugeschrieben wird. Also sie werden als übermächtig, als überintelligent, eben als weltbeherrschend imaginiert, wohingegen im Rassismus Menschen als minderwertig gedacht werden. Und so begreifen sich Antisemiten, Antisemitinnen als in Notwehr agierend gegen die Übermacht sich wehrend, wohingegen Rassisten und Rassistinnen gegen Menschen, wie als würden sie nach unten treten, agieren. Also auch diese abstrakte, aber sehr große Macht, die Jüdinnen und Juden im Antisemitismus zugeschrieben wird, im Gegensatz zur konkreten Bedrohung, die im Rassismus herbeifantasiert wird. Also das ist eben Kategorien, die man nicht ineinander auflösen kann, sozusagen. Und ein Problem in der, ja, wenn man Antisemitismus als eine Form von Rassismus auslegt, ist ja, dass Jüdinnen und Juden dann so oft dastehen, als hätten sie darin aber sozusagen Privilegien, als seien sie irgendwie vom österreichischen Staat mehr geschützt oder als würden sie irgendwie sozusagen davon dann wiederum profitieren. Und da ist auch das, was in diesem Zuschreiben von Weißsein an Jüdinnen und Juden sozusagen, wo das zusammenhängende Problem liegt, nämlich, dass man sich einerseits diese Übermacht weiterhin des Jüdischseins imaginiert und andererseits nicht anerkennt, dass der Antisemitismus einfach anders funktioniert und die Kritik am Weißsein oder auch die Critical Whiteness an sich versucht ja, Privilegien aufzuzeigen gegenüber, also im Gegensatz zu Menschen, die diese nicht haben, die mit der Hautfarbe zusammenhängen, die mit dem Aussehen zusammenhängen, also all diesen Dingen, die Zuschreibungen, die wir aus dem Rassismus kennen, und darin lässt sich aber der Antisemitismus nicht begreifen, weil Jüdinnen und Juden nicht über diese Kategorien angegriffen werden, sondern sie werden eben als außerhalb dessen stehend imaginiert. Ein bisschen schwierig fand ich das auch, wie das in der Broschüre, da werde ich ja selbst zitiert, es gab ja diesen Vorfall in Wien, dass Sigmund Freud als zum Glück toter weißer alter Mann bezeichnet wurde. Und man muss ganz eindeutig sagen, Sigmund Freud war nicht weiß. Und diese Idee vom Weißsein hängt ja auch nicht irgendwie mit der Pigmentierung der Haut zusammen, sondern er war Jude und er wurde als Jude verfolgt, entrechtet. Er musste Wien verlassen als schwerkranker Mann, ist wenige Monate darauf in London gestorben. Er hat einen der letzten Züge bekommen, die Österreich verlassen haben. Man kann ihm wirklich keine Privilegien zuschreiben und auch nicht der Tatsache, dass die Psychoanalyse heute noch eine sehr wichtige Theorie ist, auf die sich die allermeisten Therapieformen beziehen. Das ist nichts, wo man dann Sigmund Freud irgendwie ein Privileg zuschreiben könnte. Ja, das, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist deutlich. Also das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Und insofern muss man sozusagen auch sich überlegen, wie viel bringt einem diese Kategorisierung in das Weißsein, wenn man damit so ein, welterklärend zentrales Konzept wie den Antisemitismus gar nicht greifen kann. Wofür ich dann plädieren würde, ist, dass man universalistische Konzepte versucht anzuwenden und Antisemitismus als das kritisiert, wie er sich als Weltanschauung geriert, egal wer das äußert und egal sozusagen aus welcher Position gesprochen wird. Und wenn man sich dann anschaut, wie jetzt gerade, worauf du ja eingangs eingegangen bist, eine antisemitische Haltung zum Beispiel von der ÖVP auch natürlich strategisch dafür genutzt wird, dass man politisch legitim dasteht oder ja eben sich als österreichischer Nationalstaat auch versucht, da zu positionieren, ist es natürlich zu kritisieren, gerade wenn das für eine rassistische Agenda genutzt wird. Es ist auch Blödsinn, diese Forderungen von Antisemiten abschieben. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Man kann nicht österreichische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen abschieben. Es ist nicht wahr, dass alle Antisemiten, Antisemitinnen nicht Österreicher wären hier in diesem Land. Also das ist natürlich populistisch und eine Vereinnahmung des Themas. Auch wenn man sich anschaut, wie sich die ÖVP dann selber mit ihrer eigenen antisemitischen Gründungsgeschichte auseinandersetzt, nämlich wenig bis affirmativ, Lueger-Denkmal betrachten zum Beispiel. Klar, also aber ich finde eben nicht, dass meine Antisemitismuskritik an der Stelle aufhören muss, wo Rechte beginnen, das vielleicht für sich auch zu nutzen oder auf das Thema aufzuspringen. Also ich spreche ja sozusagen aus einer Perspektive, wo ich mich dem Gegenstand widme und nicht den Positionen, wer was wie vertritt und diesen Gegenstand und diese Denkweise kritisiere. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt einen Antisemitismus, der in den muslimischen Communities stark ausgeprägt ist und auch Umfragen zufolge, also die Parlamentsstudie zum Beispiel macht das stark, stärker als unter der autochthonen Bevölkerung. Und dann muss man sich dem auch widmen und man muss sich auch dem islamischen Antisemitismus widmen, der hier Ideologie des politischen Islam mit dem Antisemitismus zusammenbringt. Und eben nicht davor sich fürchten, dass man auch Leuten in die Hände spielen könnte, weil wenn die Kritik eine emanzipatorische, eine gesellschaftskritische ist, dann sehe ich diese Gefahr eigentlich nicht. Jetzt habe ich lange geredet.
Ja, ich denke, du hast auf jeden Fall trotzdem kurz und prägnant ein sehr komplexes Thema auf den Punkt gebracht, also danke dafür. Meine nächste Frage geht an Hanna und knüpft, glaube ich, ganz gut dran an. Also wir haben irgendwie auf der einen Seite jetzt schon über islamisierten Antisemitismus gesprochen und Instrumentalisierungen davon. Und du beschäftigst dich ja auch viel mit Antisemitismus als Projektion und welche Funktionen Antisemitismus hat. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, welche Funktionen Antisemitismus jetzt insbesondere auch für linke beziehungsweise emanzipatorische Gruppen hat und warum Antisemitismuskritik auch, also so als Alternative zu einer betroffenen Perspektive, von zentraler Bedeutung für eine emanzipatorische Gesellschaftsanalyse ist und wenn sich's noch ausgeht, vielleicht auch, warum Israel-Solidarität gerade auch in der Linken wichtig ist.
Okay, ja. Probier's. Na genau, wichtig ist, wie du eh auch schon gesagt hast, Antisemitismus als Projektion zu verstehen. Das heißt eben, dass Ressentiments nie anhand der realen Verhaltensweisen von den Betroffenen abgeleitet werden dürfen, sondern es geht eben um eigene, unbewusste, verdrängte Anteile der Antisemiten, Antisemitinnen, die betrachtet werden müssen. Antisemitismus fungiert dann nämlich als Bedürfnisbefriedigung und erfüllt gewisse Funktionen. Und ich möchte jetzt drei dieser Funktionen ein bisschen näher ausführen, nämlich das erste, das hat jetzt Isolde eh schon gesagt, nämlich die Welterklärungsfunktion. Also man möchte sich natürlich gerne die Welt erklären und das verstehen, wie das funktioniert. Und der Antisemitismus liefert dafür eine narzisstische Zufuhr, kann man sagen. Gesellschaftliche Verhältnisse werden sehr vereinfacht und es werden auf der einen Seite eben Unterdrücker gesehen, oft personifiziert und verschwörungsmythologisch aufgeladen und auf der anderen Seite ganz klare, die guten Unterdrückten. Es handelt sich eben um eine binäre Weltsicht und dadurch kann man sich auch moralisch überlegen fühlen und andere dadurch auch abwerten und man muss dadurch keine Widersprüche auch aushalten. Das zeigen zwei Beispiele, zum Beispiel an einer sehr unkritischen Identifikation mit nationalen Befreiungsbewegungen. Hier kommt es dann notwendigerweise auch zur Unterscheidung von guten und schlechten Staaten und es wird eine soziale Revolution mit einer nationalen Befreiung verwechselt eigentlich. Wenn man diese man entdeckt dann eben ganz klar die guten unterdrückten Völker und auf der anderen Seite die Unterdrücker und da werden in oft im linken Argumentationen dann Juden und Jüdinnen eben den unterdrückerischen Seite zugeordnet. Antizionistische Linke sehen dann zum Beispiel im Nahostkonflikt eben weniger eine Auseinandersetzung um Land und Ressourcen, sondern es geht dann um einen weltgeschichtlichen Kampf. Die Israelis und PalästinenserInnen würden nicht mehr eben um Territorien ringen, sondern es stehen vielmehr Imperialismus und unterdrückte Völker einander gegenüber. Ein zweites Beispiel dafür ist der fetischisierte Antikapitalismus, also die Kritik des Antikapitalismus, nämlich da wird dann das kapitalistische System nicht als Struktur und als System kritisiert, sondern personifiziert eben in den Kapitalisten. Postone spricht dann beim diesem Antikapitalismus als ein Charakteristikum des modernen Antisemitismus. Das ist natürlich herrschaftsstabilisierend, da nicht die Struktur des Kapitalismus angegriffen wird, sondern eben antisemitisch umgedeutet einzelne Eliten. Ein zweites Beispiel, welche Bedürfnisse Antisemitismus befriedigt, ist, dass Antisemitismus auch gemeinschaftsstiftend ist. Die Eigengruppen wird natürlich als richtig und die als richtige Weltsicht angesehen. Es werden Sündenböcke auf der anderen Seite gefunden, von denen man sich abgrenzen kann. Eine dritte Funktion wäre die Legitimation von Hass und Gewalt. Wut wird gerechtfertigt eigentlich. Es kommt zu einer klassischen Schuldabwehr als Selbstentlastung. Also die Antisemitismus wird dann entweder hauptsächlich in der Vergangenheit gesehen oder es wird auch ganz klar zwischen Antisemitismus und Antizionismus unterschieden. Und im zweiten Schritt kommt es dann zu einer Opfer-Täter-Umkehr und in dem werden dann die, zum Beispiel im Nahost-Konflikt eben vermeintlich die Opfer von gestern zu den Tätern von heute. Das ist natürlich eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr, die man ja auch jetzt am 7. Oktober gesehen hat. Dann, das wären die mal Funktionen, die ich ausgeführt habe. Dann war die Frage zur, warum Antisemitismuskritik so notwendig ist. Ich sehe sie notwendig in dem Sinne, dass sie eben eine Dichotomisierung der Welt in Gut und Böse bedroht und ich es für eine emanzipatorische Kritik als notwendig erachte. Zu keinen vereinfachten Welterklärungen Rückgriffe zu nehmen. Das heißt, man muss genau Gesellschaft analysieren und auch die Komplexität davon begreifen. Ich würde später noch was zu der betroffenen Perspektive sagen und jetzt noch kurz zur Notwendigkeit der Israel-Solidarität eingehen. Für mich ist das Mindeste oder es ist unbestreitbar für mich als Linksradikale Israel solidarisch zu sein, indem man niemals das Existenzrecht von Israel abspricht, sowie Israel auch so versteht, dass es ein Ort der Zuflucht oder des Schutzes für Juden und Jüdinnen sein kann.
Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
Hey! Wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß!
Okay, danke auch an dich für die Antworten auf sehr komplexe Fragen. Victoria, du hast es vorhin schon angesprochen, dass die Reaktionen der Antifa AG, der Plattform Radikale Linke, eher so eine Ausnahme darstellen. Du bist und warst ja in vielen unterschiedlichen jüdischen Gruppen aktiv und wie sind deine beziehungsweise eure Erfahrungen bislang mit der radikalen Linken, aber auch mit antirassistischen, feministischen Gruppen und deren Sensibilität in Bezug auf Antisemitismus oder Umgangsformen mit Antisemitismus ausgefallen? Also in der Broschüre wird ja zum Beispiel erwähnt, dass Mitglieder von der jüdischen Hochschülerinnenschaft beispielsweise bei Demos von der Migrantifa immer wieder antisemitischen Vorfällen ausgesetzt waren. Und was ist so dein Eindruck nach diesen vielen Jahren, die du jetzt aktiv bist? Also inwiefern stellt so der 7. Oktober eine Zäsur dar? Hat er zu Zerwürfnissen geführt, zu neuen Allianzen mit jüdischen Organisationen, insbesondere auch, weil du erwähnt hast, dass du oder in deiner Personenbeschreibung dir das auch wichtig war zu erwähnen, dass du dich immer wieder bemüht hast, irgendwie nach Kooperationen, nach Zusammenarbeit und auch Menschen darauf hinzuweisen, wie viel Antisemitismus sie verinnerlicht haben. Vielleicht kannst du kurz was zu den Erfahrungen erzählen.
Wo fange ich da nur an? Okay. Ich würde mal anfangen bei den Allies und bei den Allianzen, die wir gemacht haben über die letzten paar Jahre und auch die Allianzen, die wir verloren haben seit dem 7. Oktober. Das zu sehen, dass man als jüdische Organisation, sei es jetzt als JÖ oder als EUGS, also die European Union of Jewish Students, dass man da jahrelang Seite an Seite mit anderen Minderheiten gekämpft hat und dann ab dem 7. Oktober einfach Stille war. Das ist ein extrem bedrückendes Gefühl und man fühlt sich extrem alleingelassen, dass man jahrelang dafür gekämpft hat, gemeinsam für eine bessere Welt, für Minderheiten zu kämpfen, miteinander aufzustehen gegen Ungerechtigkeit, gegen Antisemitismus, Antirassismus, alle Ismen und dann ab dem 7. Oktober einfach nur Stille zurückzubekommen. Das war extrem ernüchternd und man musste auch, beziehungsweise wir mussten auch für unsere Allies pushen. Also wir mussten das irgendwie hart erkämpfen, dass die Leute sich gegen die Hamas aussprechen, solidarisch mit uns aussprechen. Und das kann es einfach nicht sein. Und auch ganz stark, dass der Antisemitismus an den Universitäten, das muss ich nochmal ansprechen, dass er so explodiert, dass sich jüdische Studierende Universitäten weltweit nicht sicher fühlen, dass Leute heute erst an der Angewandten angegriffen wurden, dass die FU in Berlin gerade besetzt wird, dass es so schlimm als jüdische Studentin oder Student sich nicht mehr am eigenen Campus sicher zu fühlen. Deswegen ist so wichtig ist, dass die ÖH zum Beispiel die Postings und die Statements rausgehört haben und sich mit uns solidarisiert haben, was europaweit halt wirklich auch eine Seltenheit ist. Wir zum Beispiel das EUGS haben an 220 Universitäten E-Mails geschickt und nur 6 haben geantwortet. Und das ist unsere Realität. Oder dass auch die Atrocities, die Massenvergewaltigungen, die passiert sind, dass UN Women nur 2 Monate später darauf reagiert haben. Das kann es auch nicht sein. Also diese ganzen Sachen sind gerade unsere Realität und das habe ich so gerade wahrgenommen seit dem 7. Oktober.
Danke für diese eher ernüchternden und teilweise auch schockierenden Einblicke. Ich möchte kurz ein Zitat bringen von dem antifaschistischen Magazin Der Rechte Rand, die vor wenigen Tagen auf Instagram gepostet haben. Zitat: Bei allem begründeten Mitgefühl um die ZivilistInnen in Gaza, wenn du Linker bist, demonstrierst du nicht mit Reaktionären. Wenn du Feministin bist, solidarisierst du dich nicht mit dem iranischen Regime nahestehenden Vergewaltigern und Mördern der Hamas. Wenn du Antifaschistin bist, gehst du insbesondere in Deutschland an der Seite von Juden und Jüdinnen gegen Antisemitismus. Zitat Ende. Ich glaube, das Gleiche lässt sich auch für Österreich sagen. Und mich würde jetzt interessieren, was ihr denkt, was so die zentralen Gründe sind, warum es plötzlich möglich ist, dass eigentlich sämtliche linken und feministischen Standards ausgehebelt wurden nach dem 7. Oktober. Also warum es plötzlich möglich ist, dass Feministinnen in Frage stellen, dass diese Vergewaltigungen der Hamas stattgefunden haben, weil es angeblich keine Beweise gibt. Und ich meine, seit wann fordern Feministinnen Beweise ein für Vergewaltigungen? Also irgendwie lässt sich so ein bisschen, weckt sich der Eindruck, so always believe the victim, unless the victim is Jewish. Und ohne jetzt irgendwie in so Whataboutism verfallen zu wollen, aber stellt sich irgendwie schon, finde ich, aus einer linken Perspektive die Frage, wo all diese Massen, die jetzt auf die Straße gehen und der öffentliche Aufschrei waren, als zigtausende Zivilistinnen vom IS beispielsweise in Syrien ermordet wurden. Oder man fragt sich auch, wo sind diese Massen, wenn es darum geht, irgendwie gegen die Bombardements der Türkei auf Rojava zu demonstrieren. Obwohl eigentlich könnte man meinen, Linke jetzt mit der kurdischen Befreiungsbewegung doch ein bisschen mehr am Hut haben als irgendwie mit Islamistinnen. Und mich würde interessieren, was ihr so denkt, woher diese fragwürdigen Allianzen zwischen Linken und Islamistinnen kommen, beziehungsweise ganz so plötzlich kommen sie ja dann wahrscheinlich auch nicht.
Ja, da würde ich vielleicht eben zur letzten Frage noch darauf eingehen und vielleicht auf 2 Argumentationsweisen und auch schon auf die historische Tradition eben hinweisen, nämlich einerseits anti-imperialistische Argumentationsrichtlinien und auch der Einfluss von postmodernen Ideen, die dazu führen, dass man sich scheinbar mit Islamistinnen solidarisieren kann. Der Antiimperialismus ist nämlich eben von einem sehr klaren, dichotomen Weltbild geprägt und es gibt dann auch klare, abgetrennte, homogene Kollektive, die von einem Außen unterdrückt werden. Ich finde natürlich Herrschafts- und Machtverhältnisse immer zu kritisieren, aber hier kommt es einfach zu einer Zuspitzung und es wird total vereinfacht. Diese Ideen kommen vor allem von Mao Zedong und Che Guevara, die nämlich das Konzept von Klasse mit dem des Volkes ersetzt haben. Und es begann dann eben global eine Suche nach homogenen Kollektiven, die dann zu Solidaritätsobjekten deklariert wurden. Klassengegensätze wurden dann eben zu Gegensätzen zwischen Völkern umdefiniert. So zeigt sich das dann eben auch schon in der Zusammenarbeit der europäischen Linksterroristen wie der RAF oder den revolutionären Zellen. Der zweite Grund würde ich sehen, nämlich, dass in postmodernen Ideen auch wieder verständlicherweise eine Kritik an dem vorherrschenden Eurozentrismus und auch an einer Vorherrschaftsstellung auch in Bezug auf Wissen da ist, aber es wird wieder auf die Spitze getrieben und jegliche aufklärerische Gedanke wird abgelehnt und es ist zu einer antirationalen Wende gekommen. Somit ist es ganz gleich, welche Positionen eigentlich jemand vertritt, solange man die Gruppe als unterdrückt wahrnimmt, solidarisiert man sich sozusagen mit denen. Und in dieser Ablehnung von diesen vermeintlich westlichen Werten treffen sich dann eben auch Islamistinnen mit diesen vermeintlich linken Positionen.
Der Ermordung von Jüdinnen und Juden Beteiligten sollte man sich auch dieser historischen Verantwortung bewusst sein.
Ergänzend finde ich es auch extrem wichtig, dass auch in den Schulen über den Nahostkonflikt gebildet wird und nicht nur über den Zweiten Weltkrieg und nicht nur, dass Jüdinnen und Juden Opfer der Shoah sind, sondern dass, weil es die Shoah gab, Jüdinnen und Juden sich einen eigenen Staat errichten mussten und dass es da einfach viel mehr Aufklärungsarbeit geben muss, dass es einfach grundsätzlich an Wissen fehlt, dass es überhaupt noch Antisemitismus gibt in diesem Land. Manche Leute haben das noch immer nicht ganz oder wollen es einfach nicht einsehen. Über Israel bezogenen Antisemitismus muss so viel aufgeklärt werden, weil das einfach so eine so wichtig ist und auch so eine reelle Gefahr für Juden und Juden ist weltweit. Und da muss einfach viel, viel mehr gemacht werden.
Ja, ich komme schon zu meiner letzten Fragerunde, die sich nochmal ein bisschen so um Perspektiven dreht. In den letzten Wochen habe ich angesichts der aktuellen Entwicklungen in der radikalen Linken immer wieder von GenossInnen zu hören bekommen, dass sie sich fragen, ob sie mit dieser Linken noch was zu tun haben wollen und ob sie sich selbst überhaupt noch als links bezeichnen wollen. Das ist so die eine Beobachtung, die ich habe. Die andere Beobachtung ist aber schon auch, dass ich gerade auch wegen diesen aktuellen Ereignissen wieder neue Allianzen gefunden habe, dass jene, die aktiv sind gegen Antisemitismus, auch wieder stärker zusammengewachsen sind und die Notwendigkeit des gemeinsamen Vorgehens, also das Verbindende, wieder über das Trennende gestellt wurde in manchen Bereichen. Wie schauen eure Wahrnehmungen dazu aus? Was glaubt ihr auch, was braucht es in der Linken, um dabei bleiben zu können? Und wie können wir das erreichen aus einer antisemitismuskritischen Perspektive?
Ich glaube, genau mit solchen Veranstaltungen, genau mit sowas, wo halt Leute, die Ahnung haben, von was sie reden, eine Bühne zu geben, aber auch betroffenen Stimmen hörbar zu machen und ihnen ein Sprechraum zu geben, wofür ich sehr dankbar bin und was eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und nicht nur eben Token-Jews, die halt gerade in das eigene Meinungsbild passen, die gerade halt die Meinungen vertreten, die man selber auch vertritt, herzunehmen und zu sagen so, das ist der gute Jude, dessen Meinung vertrete ich auch. Alle anderen jüdischen Perspektiven sind mir egal.
Wenn ich da gleich anschließen darf, das ist auch das, was ich meinte mit Antisemitismuskritik muss universalistisch sein. Also es ist egal, nicht nur wer Antisemitismus äußert, sondern auch, es geht um den Inhalt, ja, wie das kritisiert wird und wie man muss die Elemente, den Charakter, die Funktionen, wie Hannah, wie du es ausgeführt hast. Man muss all das halt begreifen, um eine wirklich ernstzunehmende Antisemitismuskritik fahren zu können und nicht, wie du sagst, einfach Leuten zuhören, die dem eigenen Bild schon entsprechen und die den Koscherstempel dem Ganzen geben können. Ja, und vielleicht noch an die Frage anzuschließen. Ich finde es ja auch immer ein bisschen lustig, wenn Leute so super überrascht sind oder jetzt so sind, ah, na, die Linken auch Antisemiten, weil, also A, hört euch die Erfahrungen halt an, arbeitet mit jüdischen Gruppen zusammen. Es gibt auch so Sachen, die man machen kann, damit sowas nicht, um das im Vorfeld zu verhindern, nicht nur reaktiv dann auf passierenden Antisemitismus ja, handeln zu können oder reagieren zu können. Und auch, es gibt halt diese lange antisemitische Tradition, auch in der Linken. Es gibt auch natürlich postmoderne Wende. Ich sehe da eine viel größere Anschlussfähigkeit auch an völkische Ideen im Allgemeinen. Die sind nicht besser, wenn sie irgendwie aus dem globalen Süden kommen oder irgendwie anders verpackt werden und nicht, ich meine, wir reden eigentlich seit 10 Jahren das Gleiche, nicht mit Springerstiefeln daherkommen, so ungefähr. Und dass man einfach wegkommt von diesem Bild, dass es die Linke gibt, die ist selig, heilig, reingewaschen und alles, was nicht in die eigene Analyse, in die eigene Kritik passt, muss recht sein, das müssen irgendwie Nazis sein oder die stehen auf der anderen Seite, sondern man muss halt sich wirklich die Ideologien und die Inhalte anschauen und die kritisieren. Und dann kommt man auch, also ich meine, ich mache Antisemitismuskritik jetzt wirklich schon lange, ja, in meinem Umfeld musste ich nicht irgendwelche Antisemiten aufdecken oder so, wenn man über diese Themen spricht, dann permanent, nicht nur dann, wenn es aktuell nicht mehr anders möglich ist, dann kann man da auch sehr viel schaffen und auch sehr viele Leute erreichen, ohne dass man sozusagen dann den bitteren Geschmack am Ende haben muss und alleine dasteht. So wichtig das ist, dass man mit Leuten bricht, ja, also keine Frage, aber…
Giovanni, magst du vielleicht noch was sagen, welche Strategien ihr sowohl in der Linken als auch gesamtgesellschaftlich anwendet, um Antisemitismus zu bekämpfen und welche Strategien sich da vielleicht als hilfreich erwiesen haben?
Hätte ich darauf ein Patentrezept, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen. Ich glaube, es sind die Ausführungen, Antisemitismus endlich als Diskriminierungsform ernst zu nehmen, Antisemitismus nicht immer zu nur bei den anderen zu finden, mit der Mehr aufzuräumen, dass es Antisemitismus nur von rechts geben würde und auch wirklich eine ehrliche Auseinandersetzung damit zu führen, auch eine selbstkritische Auseinandersetzung damit zu führen. Und ich glaube, wenn es um Antisemitismus in der Linken geht, müssen wir noch viel stärker gegen diese Vereinfachung von komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen anarbeiten, dagegen vorgehen, gegen diese vereinfachten Bilder, die auch in der Linken und radikalen Linken zu oft vorherrschen, alles schnell in Gut und Böse einteilen zu wollen. Ich glaube, da ist sehr viel Arbeit zu leisten. Ich glaube, wir müssen dabei auch aufpassen, Menschen mitzunehmen, also auch Zusammenhänge möglichst niederschwellig zu erklären, auch wenn es komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge sind, und vor allem diese Debatten immer zu und immer weiterführen. Ich glaube, wenn wir den Fehler machen, mit dem Gefühl herauszugehen, wir haben die Debatten wieder geführt, jetzt müssen wir das 3 Jahre nicht tun, was vielleicht auch in den letzten Jahren zu selten passiert ist, ganz sicher, dann passieren solche Dinge wie schon vor dem 1. Mai, aber die auch schon ständig passiert sind. In der Broschüre sind nur einige Beispiele verarbeitet und die seit dem 7. Oktober ja gerade nahezu täglich passieren. Ich glaube, weiter nervig bleiben, weiter lästig bleiben, Antisemitismus weiterhin zu kritisieren, auch wenn es unangenehm wird, den Antisemitismus in der ÖVP, in der FPÖ, bei Identitären oder anderen Rechten und Rechtsextremen zu kritisieren, ist eine relativ einfache Sache. Aber eben auch dann, wenn es unangenehm wird, wenn es wehtut, Antisemitismus zu benennen, zu kritisieren, und diese Kritik auch in die politische Praxis mitzunehmen, Bündnisse anders zu führen. Auch da können wir als Gruppe, als Struktur sicher auch einige Dinge lernen und aufarbeiten in den letzten Jahren, dass wir vielleicht mit Gruppen zusammengearbeitet haben, wo jetzt seit 2 Monaten sicher noch mal klarer geworden ist, wenn wir uns ehrlich sind, ist diese Diskussion vorher nicht geführt worden mit einigen Gruppen, auch weil wir wussten, dass wir da andere Positionierungen haben werden, genau diesen Konflikten nicht mehr aus dem Weg zu gehen und die auch wirklich offen und ehrlich zu führen. Genau. Aber das Patentrezept habe ich nicht, haben wir nicht. Und wenn man sich gerade irgendwie umschaut, genau heute irgendwie da mit dem Vorfall an der Angewandten, die täglichen Demonstrationen, dann ist das aktuell auch eine wirklich sehr pessimistische Perspektive. Da bin ich auch ganz ehrlich, dass man sich gerade so ein bisschen so ausgesetzt fühlt, als ob wir irgendwie gegen einen kollektiven Wahn in der Linken ankämpfen würden, der sich seit dem 7. Oktober breit gemacht hat und man sich gerade auf jeden Fall in einer sehr kleinen Gruppe befindet, die diese Auseinandersetzung führen möchte.
Hanna, du beschäftigst dich ja mit Bildungsarbeit. Hast du ein bisschen hoffnungsvollere Perspektiven für uns als die resignierende Einschätzung von Giovanni?
Wahrscheinlich wirklich eher nicht, weil es ist ziemlich schwierig, denke ich, sinnvolle antisemitismuskritische Bildungsarbeit zu machen. Und das hängt natürlich auch mit dem System zusammen, mit dem Schulsystem und generell auch mit der Lehrerinnenausbildung. Und ich denke, es ist immer sehr relevant, vor allem die Lehrpersonen, Pädagoginnen anzuschauen. Also es hängt sehr von der Haltung ab, wie die auf ihre SchülerInnen schauen und wie dann überhaupt Wissen vermittelt wird, also welche Beziehungsebene haben die zueinander. Und ich bin sehr der Meinung, dass Aufklärung notwendig ist und es braucht es die, aber ich finde es auch sehr wichtig, dass sozusagen Aufklärung über die Funktionen des Antisemitismus gemacht wird. Das heißt, dass man wirklich auch als Pädagogin das Verständnis hat, es geht darum, dass bestimmte Bedürfnisse hier Ersatz gefüllt werden und wie kann man das vermeiden, dass SchülerInnen vielleicht anders, also Ambivalenzen besser aushalten können, andere Gruppen besser finden, die kein dichotomes Weltbild haben. Und da ist es sehr relevant, auch zum Beispiel Vorurteile oder Ressentiments eben nicht zu reproduzieren, sondern immer diese Wendung auf das Subjekt, wie es Adorno gesagt hat, zu machen. Das ist ein bisschen irgendwas. Aber es stimmt, es ist wirklich wichtig.
Keine Antisemitismus-Diskussion ohne Adorno, ja? Nein, ganz schließen wollen wir nicht mit Adorno. Wir haben, finde ich, auch viele kluge Sachen zu sagen. Vielleicht noch so ganz abschließend jetzt von hier unserem Podiumsgespräch, bevor wir ins Publikum wechseln. Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz so ein Abschlussstatement machen, was wir uns von der Diskussion jetzt so mitnehmen können oder auch aus der Broschüre, aus dem Positionspapier mitnehmen können für weitere Debatten. Und ganz wichtig finde ich auch noch die Frage, wie es möglich wird oder was nötig ist dafür, dass Juden und Jüdinnen auch einen sicheren Platz in der radikalen Linken bekommen, ohne permanent angefeindet zu werden und ohne permanentes Gefühl zu bekommen, wenn es um Antisemitismuskritik geht, dann schwinden die Allianzen.
Informiert euch. Holt euch den neuen Nutnik, da ist ein wirklich toller Artikel drin. Nein, ernsthaft, so, lest, was Jüdinnen und Juden zu sagen haben, lest, was in der Broschüre steht, informiert euch, bildet euch. Wenn ihr irgendeine Art vom Antisemitismus in eurem Umfeld seht, schaut nicht weg, spricht es an, führt Diskussionen, Diskurse, nehmt bitte was mit von heute. Das war eine wirklich, wirklich tolle Podiumsdiskussion, wo ich auch persönlich sehr viel mitgenommen habe und auch sehr dankbar dafür bin. Und schaut einfach, dass es den Jüdinnen und Juden in diesem Land gut genug gibt, dass sie hier bleiben und nicht nach Israel müssen.
Vielleicht direkt daran anknüpfend auch auf die Frage Bezug nehmend nach der Sicherheit für Juden und Jüdinnen in linken und linksradikalen Räumen ist es, glaube ich, auch unerlässlich, dass wir Antisemitismus als gemeinsamen Kampf sehen, den nicht nur Juden und Jüdinnen zu führen haben, sondern auch wir alle zu führen haben. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was sich alle mitnehmen können und sollten und aus dem sich sehr viel ableitet, das wiederum auch dazu sorgen kann und hoffentlich sorgen wird, dass es dazu führt, dass Juden und Jüdinnen sich auch in linken und linksradikalen Räumen zusammenhängen, sicher und hoffentlich nicht nur sicher, sondern auch wohl und gut aufgehoben fühlen.
Voll. Ich würde das auch nochmal unterstreichen, vielleicht so mit der Perspektive darauf, dass wir uns bewusst sein müssen, dass Antisemitismus zwar ein Problem für Jüdinnen und Juden ist, aber es ist kein jüdisches Problem und es sollte auch nicht Jüdinnen und Juden überlassen werden, gegen Antisemitismus zu kämpfen.
Ja, es kann ich alles sehr gut unterstreichen und vielleicht nochmal auch der Aufruf, eben selbstkritisch zu bleiben und auch eben Widersprüche auch auszuhalten, auch bewusst diese aufzustehen auch und sich trauen, etwas gegen eine Gruppe zu sagen. Ich finde, das sind notwendige Voraussetzungen auch.
Ja, dann vielen, vielen Dank für eure wichtigen Impulse und auch danke, dass ihr heute hierher gekommen seid. Ich gehe mal davon aus, dass es im Publikum sicher auch schon die eine oder andere Frage, Anmerkung, Kritik, Ergänzung gibt. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir aufzeichnen, das heißt, dass ich eure Fragen für die Radiosendung wiederholen werde und würde vorschlagen, dass wir vielleicht immer Fragen sammeln, so 3 vielleicht und dann in die Diskussion gehen. Genau, wir haben jetzt 3 Fragen. Die erste Frage dreht sich darum, weil wir immer alle auf eine ominöse Linke referieren, was damit eigentlich genau gemeint ist, also was so die einzelnen Personen am Podium unter dieser Linken verstehen und wie die Beobachtungen sind der letzten 20 Jahre, ob es Unterschiede gibt zur Vergangenheit und ob es schlimmer geworden ist oder vielleicht sogar besser. Ich nehme an, in Bezug auf Antisemitismus in der Linken. Die zweite Frage war zu der Diskussion zu Gegenmaßnahmen, wo eben das Stichwort Aufklärung gefallen ist und Antisemitismus als Bedürfnisbefriedigung und der Blick auf das antisemitische Subjekt und wie das von Antisemitismus profitiert und ob es im Bildungskontext sozusagen da nur um die Auseinandersetzung auf einer intellektuellen Ebene geht oder auch um die Suche nach anderen Ventilen beziehungsweise alternativer Bedürfnisbefriedigung anstatt von Antisemitismus und wie die aussehen kann. Und die dritte Frage dreht sich um einen internationalen Vergleich, weil wir uns jetzt in der Diskussion sehr stark auf den deutschsprachigen Kontext bezogen haben. Und die Frage war, wie sieht's woanders aus? Wer möchte denn gerne beginnen?
Also das mit den letzten 20 Jahren fällt mir schwer zu beantworten, weil ich erst 23 bin. Aber von Geschichten, die mir erzählt wurden, von der Antifa von vor 10 Jahren zum Beispiel, dass die Antifa damals sehr große Gegendemonstrationen organisiert hat, gegen die pro-palästinensischen Demonstrationen, dass sie da sehr, sehr lautstark war und dass es cool war, wenn die Jö dabei war, aber die Jö hat es nicht organisiert. Und mittlerweile ist es leider so, dass die Jö das Haupt organisieren muss und es cool ist, wenn die Antifa auch dabei ist. Ich meine, die Antifa macht auch, aber so, ihr wisst, was ich meine. Also es ist nicht mehr so, dass die Antifa so lautstark und voll dabei und voll dagegen hält. Und das ist nur so meine Erzählung, Beobachtung.
Ja, also vielleicht kann man das einbetten in irgendwie auch so einen postmodernen, poststrukturalistischen und postkolonialen Turn, der natürlich die Linke auch betrifft und wo es halt sehr viel um auch, oder was jetzt sozusagen die organisierte Linke, so Identitätspolitik und Betroffenheitsperspektiven sehr stark gemacht werden und da dann auch Teile von inhaltlicher Analyse entweder unter den Tisch fallen oder so die Leute sollen sich doch selber um ihre Probleme kümmern, so ein bisschen zur Politik geworden ist, was natürlich dann auch dazu führt, dass es nicht mehr so viel Rückhalt gibt bei solchen Demonstrationen, aber auch, dass man sehr, weiß ich nicht eigentlich, ob ich das vergleichend sagen kann, aber in den letzten Jahren zumindest habe ich die Beobachtung gemacht, dass man sehr vorsichtig ist, wen man kritisiert, welche Position, ob die Menschen nicht auch irgendwie selber benachteiligt sind von irgendwas anderem und es schwierig ist, da einzugreifen. Wie ist es mit dem politischen Islam? Muslime werden auch in Österreich rassistisch angefeindet. Darf man das? Natürlich muss man das angreifen. Also so, es ist, wir sehen eh, wohin ich will, aber sozusagen das Starkmachen von der Betroffenheitsperspektive lässt teilweise auch die inhaltliche Analyse ein bisschen unter den Tisch fallen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wo man sich selber dann auch die Schlagkraft aus den Segeln nimmt, weil es nicht mehr, weil man nicht das angreifen kann, was man treffen möchte, sozusagen. Grundsätzlich, also ich habe mich nicht jetzt ausgehend mit so stark mit der Geschichte von linkem Antisemitismus befasst. Ich forsche eigentlich zu den völkischen, aber das drängt sich natürlich, wenn man sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, auf. Von meiner Wahrnehmung her ist irgendwann so dieser Konflikt Anti-Imp versus Anti-Deutsch aufgelöst worden in, naja, beide Seiten sind irgendwie ein bisschen ein Schimpfwort und wir treffen uns in der Mitte. Und die postkolonialen Theorien haben aber jetzt sehr stark diese antiimperialistische Forderung aufgegriffen und sozusagen dann das in die falsche Richtung aufgelöst. Das so, glaube ich, könnte man das vielleicht zusammenfassen. Also im Vergleich, ja, Antisemitismus nicht besser geworden.
Hufeisen der Linken. Sozusagen das Hufeisen der Linken.
Ja, eigentlich.
Vielleicht da nur kurz anknüpfend, ich glaube, es sind in den letzten Jahren viele Akteurinnen, jetzt für Wien gesprochen oder Österreich gesprochen, viele neue Akteurinnen auch in der radikalen Linken, außerparlamentarischen Linken hinzugekommen. Wenn wir über linken Antisemitismus sprechen, gleichzeitig sind es aber auch nach wie vor Akteure, Akteurinnen, die ja nun wirklich fast seit 20 Jahren irgendwie auch in dem Diskurs Personen sind, die seit 10 Jahren und länger Demonstrationen organisieren und nach wie vor präsent sind. Ja. Also ich würde die pessimistische Einschätzung auch teilen, glaube ich.
Ja, ein bisschen schuldig geblieben seid ihr jetzt die Frage, was denn diese Linke ist oder was ihr darunter versteht, aber vielleicht will die einfach auch niemand beantworten.
Doch, ich kann das schon beantworten. Also ich glaube, es ist... Wer sind diese Linken? Ja, also es ist, aus meiner Perspektive ist es halt auch ein Selbstverständnis in erster Linie, oder? Es begreifen sich die verschiedensten Leute und Gruppen als links. Man will sich auch, also du hast es vorhin so schön formuliert, man will sich auf die Seite der Unterdrückten stellen. Das ist dann ganz oft auch eine linke Position. Aber man geht da auch Allianzen ein mit Leuten, die von irgendwas betroffen oder unterdrückt sind, die eigentlich überhaupt nicht das, was man auch als klassisches linkes Weltbild sehen würde, vertreten. Das ist so, ich kann schön zu meinem ersten Eingangsstatement eigentlich wieder hin, ein Appell an den Universalismus. Also man muss sich halt irgendwie an emanzipatorischen Zielen und Werten orientieren, wenn man ernstzunehmende Kritik an Antisemitismus und an der Gesellschaft, an den gesellschaftlichen Verhältnissen üben will, finde ich. Das wäre sozusagen aber auch eine linke Position, aber ich glaube, man muss auch aufhören, davon so diesen Begriff als das Wahre, das Richtige, die gute Seite darzustellen und sozusagen auch in diese Dichotomie zu verfallen, dass alles, was man irgendwie dann ablehnt, was Rechtes sei. Also das ist halt, es gibt eine linke Tradition, oder? Und da finden sich die verschiedensten Strömungen drunter.
Ich wiederhole es nur ganz kurz. Also das zumindest eine Person im Publikum ist deutlich optimistischer gestimmt und hat nochmal angemerkt, dass so Veranstaltungen wie diese hier wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren nicht so denkbar gewesen wären und dass auch auf der Uni verstärkt Beschäftigung mit Antisemitismus gibt und auch Professuren sich mit dem Thema auseinandersetzen und ich würde aber, glaube ich, dazu übergehen, dass wir auch noch die anderen Fragen beantworten, weil ich glaube, das also ist auf jeden Fall eine wichtige Anmerkung und ich glaube, bei den Linken ist meistens auch das Glas eher halb leer als halb voll. Insofern ist es gut, auch die positiven Sichtweisen in den Vordergrund zu rücken. Aber nachdem ich schon weitere Wortmeldungen sehe, würde ich vorschlagen, wir gehen weiter in der Fragebeantwortung und können ja vielleicht das dann später auch nochmal aufgreifen.
Okay, ja, dann würde ich nochmal zur Bildungsarbeit, ob es sich da nur um die rationale Ebene handelt, das verstehe ich natürlich nicht so. Es geht natürlich darum, auf anderen Ebenen die Jugendlichen zu erreichen. Eben mit rationalen Argumenten funktioniert das ja oft auch nicht einmal. Und zum Beispiel jetzt sehe ich es auch als relevant an, rassismuskritische und antisemitismuskritische Bildungsarbeit zusammenzudenken, gleichzeitig also Betroffenheiten auch ernst zu nehmen, aber immer auch eine klare Haltung einzunehmen. Und grundsätzlich kann gesagt werden, dass so autoritäre Vermittlungskonzepte oder Moralisierungen von oben herab halt nicht gut funktionieren und eher so partizipative Prozesse und ein demokratischeres Setting und auch eben eine gute Beziehungsebene und da es eine wichtige Voraussetzung sind, um überhaupt antisemitismuskritische Bildungsarbeit machen zu können. Hat es das ein bisschen, also so.
Vielleicht noch die Frage nach der alternativen Bedürfnisbefriedigung.
Ja, eben, da also es braucht natürlich viele Ortsveränderungen. Zum Beispiel dieser rassistische Diskurs jetzt in Bezug auf auch den Krieg im Nahosten, also der jetzt von FPÖ zum Beispiel betrieben wird, der führt natürlich eher zu einer Radikalisierung von Jugendlichen oder die bekommen das ja sozusagen mit und da gilt es schon sehr stark auch dagegen zu halten und auch Haltung als Lehrperson einzunehmen und zu sagen, nein, wir lehnen alle gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten ab, aber da, wenn du das sagst, dann ist da auch Stopp. Ja, ja. Aber irgendwie gemeinsamen Common Sense zu finden, auch die, also eben ein demokratischeres Lernsetting, dass sich die Jugendlichen oder Kinder auch ernst genommen fühlen zum Beispiel. Ja.
Viktoria, kannst du noch ein bisschen was zu den internationalen Perspektiven sagen?
Ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen, dass es international die antisemitischen Vorfälle an Universitäten, an Schulen allgemein einfach explodiert sind. Also es gibt auch einen Report, den wir gemacht haben von EUGS, wo Daten gesammelt wurden von antisemitischen Übergriffen und Überfällen und alles, was eben passiert ist auf Universitäten und Campusen europaweit. Und die Zahlen sind wirklich, wirklich erschreckend, auch hier am Campus. Gab es ja am Campus Graffiti, eben Free Palestine from German Guild and from Austrian Guild und etc. etc. Und das ist international, auch in Australien, in Amerika, vor allem in Amerika, an den Universitäten, extrem schlimm ist, ist, glaube ich, kein Geheimnis und ja, sehr ernüchternd.
An dieser Stelle melde ich mich aus der Postproduktion. Leider ist uns aus technischen Gründen das Ende des Abends und damit die Verabschiedung abhanden gekommen. Glücklicherweise haben wir ja die gesamte Diskussion und auch die Publikumsfragen aufgezeichnet. Trotzdem bitte ich euch natürlich, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. In jedem Fall bedanken wir uns bei der Plattform Radikale Linke sowie Isolde Vogel, Viktoria Boruchow und Hanna Grabenberger für die anregende Diskussion und dem Antifa-Café für die Organisation und Moderation des Abends. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen und ihr habt Spannendes mitnehmen können.
Wenn du uns von Unter Palmen nicht nur hören, sondern auch lesen möchtest, dann abonniere doch unsere Zeitung und unseren wöchentlichen Telegram-Newsletter. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu findest du auf unserer Homepage unterpalmen.net.